Der Baumkuchen war ausverkauft.
Was?
Ja, der Baumkuchen war vorgestern ausverkauft. Die war im Supermarkt und es gab keinen Baumkuchen. Ich meine aber ganz ehrlich, man fängt an, im September schon Weihnachtsschokolade zu verkaufen und dann kommst du sozusagen.
Und dann bist du in Time,
ja
dann bist du mental bereit dafür und dann geh bitte nicht mehr.
Ja, du kommst zum ersten Advent in den Supermarkt und dann gibt es keinen Baumkuchen mehr. Ich meine, das ist doch irgendwie keine Logistik, oder? Mhm. Ich könnte mich über sowas richtig aufregen.
Okay, gut.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Nicht zuletzt auch wegen Klimawandel.
Ne? Boah, harte Brücke,
nee,
ja.
Aber ist so. Glaubt nicht dem Onkel mit der Föhnwelle da drüben, der sagt, Klimawandel gibt es nicht. Hitze, Starkregen, das ist alles Realität. Und vor allen Dingen bei Reben und bei der Weinpflanze auch Pilzkrankheiten. Das sind Themen, mit denen Winzerinnen jeden Tag zu tun haben. Und deshalb passiert auch seit einiger Zeit im Weinbau was richtig Spannendes. Piwis. Piwis, haben wir auch schon drüber gesprochen bei Cheers, pilzwiderstandsfähige Rebsorten werden, man kann es glaube ich sagen, sprechen wir heute drüber, mehr und mehr zum Gamechanger. Warum und vor allem, was sie auszeichnen und was sie so besonders macht, darüber sprechen wir heute mit einem Experten.
Yes.
Wie das genau funktioniert, zeigt übrigens ein ganz besonderes Projekt, über das in der Weinszene ordentlich gesprochen wird, mit dem Namen Tamino.
Ja, und was das ist und was Piwis ausmachen und wo wir Piwis in, keine Ahnung, der Zukunft sehen, in 10, 15 Jahren, darüber sprechen wir heute und bleibt vor allen Dingen ganz bis zum Schluss dran, denn in unserem Weinlexikon der Woche sprechen wir auch noch über das Thema Mehrwegsystem und nachhaltige Verpackungsmaterialien.
Richtig.
Ja, es wird heute richtig wild, du.
Und jetzt zu einem, der das Thema wie kaum ein anderer nach vorne bringt. Der ist nämlich heute bei uns. Er arbeitet beim Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg und er kümmert sich dort vor allem ums Marketing für die Piwi-Rebsorten, vor allem die für den Tamino. Herzlich willkommen bei Cheers, Basti Krüger.
Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute dabei sein darf.
Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen.
Basti, Piwi klingt, wenn man gar keinen Kontakt dazu hat, dieses Wort irgendwie nach Superfood, nach Fitnessdrink oder irgendwie so ein Space-Getränk, finde ich.
Also Piwis sind, nochmal ganz kurz, pilzwiderstandsfähige Rebsorten und das sind so Neuzüchtungen wie, vielleicht kann man mal so ein paar Namen droppen, um jetzt hier auch mal so ein bisschen hier für Bekanntheit zu sorgen. Also sowas wie Sauvignon Gris, Cabernet Blanc, Bronner, was fällt mir noch ein, Pinotin oder auch Solaris.
Und? Genau, und Bastian, sag mal, was ist der Vorteil von Piwis?
Der Vorteil von Piwis ist, wir haben Einsparpotenzial in den finanziellen oder in den Kosten bei den Produzenten. Also das ist momentan der größte Vorteil. Und wir haben den Vorteil, dass wir weniger Pflanzenschutzmittel ausbringen müssen wie konventionelle Rebsorten.
Also das heißt, dass diese pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, die Piwis, weniger anfällig sind für Krankheiten wie zum Beispiel oder eigentlich vorrangig, ne, dem echten oder auch dem falschen Mehltau. Das sind ja so die zwei gefürchteten Infektionen, die wir haben können und ihr dadurch einfach weniger Pflanzenschutz benötigt und auch, dass die Spritzdurchgänge, also die Abstände zwischen den jeweiligen Spritzdurchgängen auch um ein Vielfaches geringer sind, oder?
Genau, richtig. Also in extremen Jahren, ich würde jetzt mal sagen, 2025 war so ein mittelextremes Jahr, merkt man das auf jeden Fall, dass der viele Regen und vielleicht auch die Lagenbedingungen einfach so ein bisschen schwieriger machen, den Pflanzenschutz zeitgemäß durchzuführen. Und die Piwis, die helfen da einfach, zum Beispiel in Steillagen weniger Spritzen gehen zu müssen. Und halt auch finanzielle Aspekte sind da mittlerweile ein sehr großer Punkt.
Klingt nach einer Investition und nach einem Gedanken in die Zukunft. Nochmal fürs Verständnis die Frage an euch beide. Piwi heißt dann aber nicht automatisch ökologisch oder biodynamisch, oder?
Nee, heißt es nicht automatisch. Es wird viel darüber gesprochen oder rein interpretiert, aber Piwis stehen nicht automatisch für biologisch oder biodynamisch. Es spricht aber eigentlich vieles dafür, wenn man Piwis hat, auch biologisch zu arbeiten, da es die ganze Spritzerei ein bisschen einfacher macht.
Weinmaker können auf jeden Fall was anfangen mit Piwi, mit dem Begriff. Wenn die Rebsorten, über die wir eben schon gedroppt hast, Lou, oder über die wir gesprochen haben.
Die paar wenigen, es gibt ja
genau,
so viele.
Ja. Viele Vorteile haben. Warum kennen wir sie als Konsumenten, als Weintrinker eigentlich nicht so gut?
Ja, Piwis haben einfach ein Imageproblem, das muss man ganz klar sagen. Es sind viele Piwis, jetzt sagen wir nicht gleichzeitig, aber zusammen auf den Markt gekommen, viele verschiedene, ich sag jetzt mal Bronner, Helios, Johanniter, Märzling, alles Namen, die es auf dem Markt gibt, aber wo der Konsument einfach nichts mit anfangen kann. Und was der Konsument nicht kennt, das ja, das kauft er nicht.
Was der Bauer nicht kennt, ne, das ist dann nicht. Und ich denke, das ist einfach eine richtig krasse Herausforderung bei den Piwis, dass man, ja, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, aber dass man hier halt einfach anfängt, nicht über die Rebsorte zu kommunizieren. Wir haben ja auch schon mal eine sehr ausführliche Folge gemacht, auch über Etiketten, sondern dass man halt einfach hingeht und überlegt, wie kann ich das denn anders kommunizieren? Also zum Beispiel nach einer Herkunft etikettieren, wie zum Beispiel Bordeaux Rioja oder Chianti oder halt eben mit einem Fantasienamen. Und das ist, glaube ich, so das Stichwort, denn heute in der Folge geht es ja nicht nur um die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, sondern auch um diese Rotwein-Cuvée Tamino. Was ist denn die Idee dahinter?
Genau, Tamino, die Idee ist, ein Marken-Cuvée zu etablieren. Es ist ein Rotwein-Cuvée aus Baden-Württemberg, was von mittlerweile 15 Weingütern und Genossenschaften und kleinen Kellereien unter einem Markennamen vermarktet wird und gepusht werden soll. Und im Vordergrund steht hier halt der Name, also ähnlich wie du es schon gesagt hattest, wie im Barolo oder im Chianti, die Marke und nicht die Rebsorte.
Mhm. Weil, seien wir mal ehrlich, ne, also jetzt klar, wir beschäftigen uns natürlich alle intensiver mit Wein, natürlich, das ist unsere Expertise, aber ich würde jetzt behaupten, dass viele jetzt auch nicht im Detail wissen, was ist in einem Bordeaux drin, jetzt rebsortenmäßig, oder was ist jetzt in einem Chianti drin. Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Idee und auch eigentlich eine großartige Idee zu sagen, pass mal auf, okay, die Piwis kennt zwar keiner, aber wir wollen jetzt einfach eine Rotwein-Cuvée kreieren, die halt für einen bestimmten Stil steht. Und da wird gar nicht hinterfragt, was das jetzt für Rebsorten sind.
Ich finde, wir können mal eine Flasche aufmachen.
Ja, weil sonst, wir haben drei Flaschen hier stehen. Wir haben einmal das Weingut Kaufmann, dann haben wir einmal das Weingut Dreher und einmal das Weingut Meier. Mit welchem würdest du denn starten?
Ich würde mit dem Weingut Kaufmann starten. Okay. Ich kann ganz kurz was zu dem Weingut sagen, wenn
ihr gerne. Gibst du mir in der Zwischenzeit mal gerade den Kellnermesser? Danke dir. Ja, sehr gerne. Kaufmann, wo sind wir hier?
Das Weingut Kaufmann, da sind wir im Markgräflerland. Also wenn wir uns die Weinkarte von Baden-Württemberg angucken, ganz im Süden, eigentlich schon fast an der Grenze zur Schweiz. Ist ein kleines Familienweingut und produziert den Tamino unter anderem. Sonst ist in der Region eigentlich der Gutedel relativ bekannt. Und wie ich schon gesagt habe, es ist ein Bio-Weingut, wo viel auch auf Piwis setzt.
Und das ist jetzt ein Tamino, also es steht ganz klar auf dem Etikett, Tamino, Rotwein-Cuvée, trocken. Und es ist aus 2023. Wollen wir mal rein riechen. Die Idee von der Cuvée ist, denke ich, ja, würde ich jetzt mal so sagen, Geschmack und aber auch dieser Nachhaltigkeitsgedanke irgendwie so auf einen Nenner zu bringen. Aber Bordeaux und Rioja und Chianti, die haben ja auch alle, sage ich jetzt mal, ein Geschmacksprofil. Natürlich jeweils anders interpretiert durch Weingut und durch das Weingut und natürlich die Winemaker, die dahinter stehen. Aber was ist denn so die angestrebte Stilistik bei der Rotwein-Cuvée Tamino?
Ja, es gibt ganz klar auch wie in den genannten Weinbauregionen hier ein Lastenheft. Ich nenne es jetzt Lastenheft oder eine Vorgabe, so wie es in den Regionen auch ist. Die Weine müssen mindestens aus 85% Piwi-Rebsorten sein. Es gibt einen vorgeschriebenen Ertrag. Es gibt ein vorgeschriebenes Mindestreife im Fass. Also die Weine sind alle 12 Monate im Holzfass gewesen. Die Weine sind alle im Ertrag unter 80 Hektoliter pro Hektar produziert worden. Und die Weine gehen auch durch eine Fachkommission, die zusammen verkosten. Die besteht aus Mitgliedern der beteiligten Betrieben. Und die entscheiden am Ende dann über eine Punkteschema, ob dieser Wein auch in die Tamino-Familie mit aufgenommen werden
Das finde ich spannend. Du sagst Lastenheft. Im Endeffekt gibt es gewisse Vorgaben, ganz einfach gesagt, die man als Winzer erfüllen muss, aber man hat noch genug Spielraum und Freiheit, um was Eigenes zu kreieren.
Wie bei Rioja. Rioja ist eigentlich das beste Beispiel dafür, oder auch Chianti also auch, der Chianti Classico insbesondere jetzt, also dementsprechend sehr cool. Was aber auffällig ist, das ist ein vollmundiger Rotwein, ich würde sagen so mittelkräftig. Und was ich aber besonders schön finde, es hat eine prägnante Säurestruktur, ein richtig angenehmes Gerbstoffgerüst. Und das werden wir wahrscheinlich dann gleich auch nochmal im Vergleich mit den anderen Weingütern sehen, halt, wie Jonas auch gerade schon richtig gesagt hat, einfach noch Raum für die jeweilige Handschrift des Weinguts.
Und also ich kann jetzt nur für den Kaufmann sprechen, aber den ich jetzt mal in der Nase und im Mund hatte. Er macht glücklich, kann man ganz einfach so sagen, oder? Mhm. Das finde ich schon.
Mhm. Also es geht auch in die Richtung. Es ist eigentlich eine bombastische Alternative zu... Wie kann man sich das vorstellen? So zu Alternativen im Crianza-Reserva-Bereich, so wenn ich jetzt über Rioja nachdenke, es geht nicht um den Stil, der irgendwie kopiert wird, sondern so von dieser Saftigkeit und von dem Gerbstoff und von der Vollmundigkeit. Also ist jetzt kein Wein, der irgendwie schwer oder sowas ist, oder, Jonas?
Ich empfinde das gar nicht so. Bastian,
Jonas ist begeistert.
Wie würdest du, also ich meine, du vermarktest ihn ja sozusagen. Wie würdest du ihn denn präsentieren?
Ich würde sagen, er passt in die Richtung, wie die Lou gemeint hat, diese Crianza Reserva. Uns war es so ein bisschen wichtig, dass man diese Holznote und diese Vollmundigkeit schon auch spürbar wiedererkennt bei den verschiedenen Produzenten. Ich denke, es ist ein super guter Essensbegleiter, gerade jetzt so ein bisschen in der kälteren Jahreszeit.
Weihnachtszeit.
Der passt gut zu ein bisschen fetterem Essen. Mm. Aber er behält die Struktur, diese Säurestruktur, wie du gemeint hast. Das finde ich auch eine schöne Sache. Er wirkt nicht zu breit oder zu fett.
Es ist überhaupt nicht fett, also überhaupt gar nicht fett. Also deswegen eigentlich prädestiniert für Ente, Gans und Co.
Und du
auch perfekt temperiert natürlich auch gerade, ne? Leicht gekühlt haben wir den jetzt hier stehen, Basti. Also es steht dem Wein wirklich sehr gut.
Ich bin gespannt auf die anderen beiden Flaschen, weil er ist auch im Holzausbau, ist er nicht aufdringlich.
Nee,
das finde ich total angenehm, weil da bin ich immer so ein bisschen, ich bin da ja sehr empfindlich.
Also das muss ich vielleicht auch nochmal betonen. Also natürlich wird das kommuniziert mit dem Holzfassausbau, aber mir ist wichtig zu erwähnen, dass ich das jetzt im Glas zwar spüre, es verleiht dem Wein noch so ein bisschen mehr Nachdruck, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier in eine Tischplatte beiße oder sowas, ne? Also um da vielleicht nochmal so ein bisschen die Scheu zu nehmen, weil ich weiß, dass wenn kommuniziert wird bei Rick, dann stöhnen immer ganz viele auf, oh mein Gott, ich will aber nicht so Sägespäne halt so haben. Aber das ist jetzt hier überhaupt nicht der Fall. Das ist mega elegant und mega
präsente
gut
Frucht
eingebunden, genau.
Aber Basti, erzähl doch mal, welche Piwi-Rebsorten werden denn überhaupt cuvetiert?
Also wir haben hier meistens Cuvées, die von den Rebsorten Cabernet Cortis oder Cabernet Cantor. Dann gibt's noch die Rebsorte Monarch und Prior. Das sind eigentlich so die vier Rebsorten, die am meisten in den Cuvées mit einfließen. Es ist natürlich immer so ein bisschen individuell. Manche Betriebe haben vielleicht kein Prior oder kein Monarch und dann nehmen sie ein bisschen mehr von Cortis. Also es ist nicht vorgeschrieben. Es geht am Ende um die Gesamtcuvée und darum, dass der Wein dem Profil entspricht, was wir uns zum Ziel gesetzt hatten.
Basti, du hast ja vom Lastenheft gesprochen. Nochmal zusammengefasst, also diese Regeln. Wie viel Piwi-Rebsorte muss denn mindestens enthalten sein?
Also es muss mindestens 85% Piwi-Rebsorte enthalten sein. Und er muss mindestens 12 Monate im Fass gewesen sein.
Okay, erinnere ich.
Also im großen oder im kleinen Holzfass. Aber es wird schon auch darauf geachtet, dass es nicht zu, wie die Lou vorhin gesagt hatte, nicht zu holzig wird, sondern dass es einfach fein eingebunden ist und zur Säure passt. Das ist nämlich immer noch so ein bisschen bei den Piwis auch gewollt, bei den neuen Züchtungen, dass die Säure ein bisschen höher ist. Durch den Klimawandel haben wir ein Problem mit der Säure in den konventionellen Rebsorten. Und die Piwis sind schon auch so gezüchtet, dass sie von der Säure ein bisschen höher sind wie die konventionellen Rebsorten. Und das probiert man durch diesen Holzeinfluss und durch diese bisschen mehr gerbstoffbetonten. Ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, man merkt schon, dass die Weine ein bisschen ruppiger vielleicht sind, ein bisschen mehr Tannine haben, wie jetzt ein Spätburgunder, den man hier aus unserer Region kennt. Und ja, ich denke mal, das ist ganz gut gelungen mit der Kombination Holz, Maische-Standzeit und halt 12 Monate Lagerung im Holzfass.
Vor Ort durfte ich einige Cabernet Cortes direkt vom Fass verkosten. Würdest du sagen, dass Cabernet Cortes schon eher die Rebsorte ist, die die meisten Cuvées bei den 15 Weingütern, Kellereien und Genossenschaften dominiert oder eher nicht so?
Ja, doch, würde ich sagen. Es ist Cabernet Cortes und Cabernet Cantor. Mhm. Sind sich ähnlich. Und die Rebsorten sind ja in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen die, also in den, ich würde sagen, in den letzten 10 Jahren so die Rebsorten im roten Bereich, die, die vermehrt angebaut wurden.
Und auf dem Etikett, also wir haben jetzt auf dem Etikett stehen Tamino und dann haben wir einmal das T, das ist glaube ich so ein bisschen das Wiedererkennungszeichen, das T im Kreis. Und das steht so ein bisschen, habe ich jetzt gelernt, soll für Vollendung stehen, oder?
Ist das so? Weil Tamino schmeichelt schon mal, als ich finde, wenn du so sprichst, klingt Tamino ein bisschen Spanisch, ne? Tamino oder
stimmt,
Italienisch.
Ja.
Tamino. Aber ich finde, als Wort finde ich es schön, aber was steckt dahinter?
Hinter Tamino, da steckt so der Fantasiename, also es ist ein Fantasiename, es kommt nicht es kommt nicht aus der Zauberflöte, wo wir es erst vielleicht kennen, aber es steht für Vollendung und das hat man sich so ein bisschen als Vorbild genommen, dieses Wort Vollendung, weil es doch ein Rotwein-Cuvée ist, was schmeicheln soll, was ja die Leute so ein bisschen, der warme, kuschelige Faktor, der jetzt zu dieser Jahreszeit ja ganz gut passt, ja ein bisschen widerspiegeln soll.
Wir müssen mal die nächste Flasche aufmachen, finde ich. Welche machen wir auf, Basti?
Also wir haben jetzt hier noch stehen den, du hast hier selber bei dir auch stehen, Meier.
Genau,
und
den Weingut Dreher würde ich als nächstes
den
aufmachen.
Dreher. Okay. Cool, also wir sind jetzt beim Weingut, ich habe es gerade sehr intensiv geschnuppert, wir sind jetzt beim Weingut Dreher. Wir sind in Emmendingen.
Vielleicht sagt Basti noch ein paar Worte dazu.
Genau, wir sind in Emmendingen, das ist ein bisschen nördlich von Freiburg. Das Weinbaugebiet ist Breisgau und es ist auch ein kleines Familienunternehmen, was, ich weiß nicht, ob ihr schon mal an der A5 vorbeigefahren seid, man fährt auf der A5 Richtung Karlsruhe, zwischen Karlsruhe und Basel und da sieht man auf der rechten Seite eine große Burg und es ist die Hochburg und genau die Weinberge darunter sind mit diesen roten Piwis bepflanzt. Der Wein ist im Vergleich zum vorherigen vielleicht ein bisschen kräftiger in der Nase, vielleicht auch ein bisschen mehr Holz.
Ich finde, ich habe gerade reingerochen und das ist gecoolt. Also du erkennst die Handschrift und du riechst rein, so wie beim Bordeaux. Ah, das ist Bordeaux. Jetzt, je mehr man Tamino eigentlich trinken würde, würde man sagen, okay, das ist ein Tamino. Was ich aber hier cool finde, ist, du hast mehr Würze. Also ich habe auch so richtige Gewürzzwetschge. Kennt ihr dieses Gewürzzwetschgen, was man auch manchmal zum Grießflammerie oder sowas reicht, so Gewürzzwetschgen-Kompott? Aber ohne, dass es kompottig ist oder marmeladig, aber du hast so diese ja fast Backgewürze mit der Zwetschge und dann habe ich auch so ein bisschen Zedernholz und dann aber auch Johannisbeere. Also es ist ein ganz anderer Vibe in der Nase.
Und ich gehe mit Basti, weil du hast also ein bisschen mehr Holz, hast du gerade gesagt. Weil beim anderen, den wir als erstes hatten, beim Kaufmann, ist so ein ganz leichter Begleiter, aber für mich ganz unterschwellig, diese Holznote. Aber sie war da und existent, wie du gesagt hast. Ja. Hier ist sie eingebunden, aber präsenter, ne?
Finde ich auch. Der Dreher hat diese würzige Note, wie die Lu gesagt hat, kommt von einem bisschen höheren Anteil, zum Beispiel vom Cabernet Cortes, wie im vorherigen Wein. Und der Holzeinsatz ist einfach ein bisschen mehr kleiner Holzfässer, wie beim Kaufmann vorher, wo mehr großes Holzfass mit involviert wurde.
Aber auch geschmacklich, finde ich. Entschuldigung, wenn ich jetzt gerade so drüber fahre, weil ich muss das dann immer gleich aussprechen. Ich finde aber auch geschmacklich gerade, habe ich auch so eine richtige, also da habe ich auch diese Würze einfach am Gaumen. Also es ist wirklich würzig in der Nase und auch am Gaumen. Spannend.
Also mich habt ihr schon nach der zweiten Flasche, nach dem zweiten
Jonas
Produzenten.
Ist richtig on fire.
Ich bin on fire. Aber die Frage ist, wo bekommt man denn Tamino? Also ich bin ja im hohen Norden, lebe ich ja.
Ja, man bekommt Tamino bekommt man natürlich auf den Weingütern. Die teilnehmenden Weingüter und Betriebe, die mitmachen, haben alle einen Hofshop oder einen kleinen Verkauf und haben natürlich mittlerweile alle auch eine Webseite, wo man die Weine bekommt. Mhm. Aber wir haben vor einem guten halben Jahr auch einen Online-Shop gestartet für die Marke Tamino. Und auf diesem Online-Shop bekommt man alle Weine einzeln gekauft oder auch als Probierpakete.
Mhm. Wo liegen wir preislich denn überhaupt?
Also preislich liegen wir bei den Weinen, die wir vor uns haben, zwischen 10 Euro und 14 Euro.
Aber das ist schon verdammt viel Wein, finde ich, für den Preis, muss
absolut.
Ich echt sagen.
Basti, jetzt bist du ja mittendrin statt nur dabei. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft guckst, kommen nicht alle Winemaker möglicherweise, vielleicht kommt man gar nicht mehr vorbei an Peavies. Also das ist mal mein Gedanke, wenn wir dieses Thema hier bei uns beim Podcast bei Cheers besprechen und über Klimawandel sprechen etc. und die ganzen Herausforderungen, die entstehen. Ist es nicht so, dass diese Sorten, dass es eine Investition in die Zukunft ist?
Das sehe ich genauso wie du. Also es wird kein Weg dran vorbei gehen an den Peavies. Wir sehen die momentane Situation auf dem Markt. Die Wirtschaftlichkeit von Peavies, die wird sich irgendwann auch durchsetzen. Jetzt fängt es langsam mit den Weißen an und ich denke, die Roten kommen dann auch hinterher. Die Problematik, die ich so ein bisschen sehe bei den Peavies, ist, in was für einem Segment werden die Peavies ihren Standing finden? Werden sie nur im Basic-Segment, also im LEH oder im Discounter finden, oder werden sie auch in den Mittelpreissegment ihr Zuhause finden? Das wäre eigentlich das Erstrebenswerte, dass wir mal so ein paar vielleicht so ein paar Überflieger, ein großes VDP-Weingut, den Sommelier Gris Reserve auf den Markt bringen, der in der Gastro für 50 Euro verkauft wird. Das wäre so ein Wein, der würde mal ein Standing kriegen. Für so einen Wein, wie wir jetzt haben, so ein Tamino, ist es halt viel Arbeit, viel Marketing, viel nach draußen gehen, viel den Leuten erklären, was wir hier haben, was wir hier probieren zu vermarkten.
Wir haben die letzte Flasche jetzt gerade aufgemacht.
Genau, ich war mal so frei. Ich habe jetzt noch das Weingut Maya.
Übrigens ein sehr schönes Etikett.
Sehr schönes Etikett, genau.
Und die Flasche, muss man sagen. Ich finde, es ist so Ton in Ton. Die
also
passt
jetzt,
zueinander.
Wir haben natürlich gesagt, okay, Piwi heißt nicht automatisch ökologischer oder biodynamischer Weinbau. Das ist mir auch immer sehr wichtig zu erwähnen. Aber wir haben jetzt hier, also Kaufmann war ökologischer Weinbau und hier haben wir auch wieder ökologischen Weinbau.
Genau, richtig. Wie wir vorhin gesagt hatten, eins geht ins andere so ein bisschen über.
Ja. Macht ja auch Sinn dann so, ne?
Macht Sinn, genau. Und deswegen der Wein, den wir jetzt im Glas haben, das ist das Bio-Weingut Meier. Das ist in Baden-Baden. Auch ein Pionier so ein bisschen in der Region, der schon seit längerer Zeit mit Peavies arbeitet. Und ich hatte die Weine so ein bisschen ausgewählt, ihrer Kräftigkeit. Aufsteigend.
Hast du gut gemacht.
Ich habe nämlich gerade zum Jonas das Handzeichen gemacht. Boah, der hat mehr Grip.
Genau.
Der hat wesentlich mehr Gerbstoff. Ja. Also Kaufmann war, glaube ich, jetzt in der Rückschau der leichteste.
Absolut.
Und saftigste.
Das war ein gutes Entree.
Ja, hast du sehr gut gemacht.
Ja, sag doch noch mal ein paar Worte zu dem Weingut.
Genau, das Weingut umfasst 15 Hektar Weinberge um Baden-Baden und ist auch ein Familienbetrieb, der seit über 15 Jahren schon mit Peavies arbeitet. Und hier ist der Cabernet Cantor ein bisschen mehr im Vordergrund, der so ein bisschen mehr diese Gerbstoffe und dieses bisschen mehr rassige mit sich bringt. Mhm. Und als zweites dann der Cabernet Cortis, der Monarch und der Prior, so ein bisschen im Hintergrund.
Ein bisschen konkreter gefragt noch, Basti, also wie geht's denn weiter mit dem Projekt Tamino? Du hast gesagt, jetzt konzentriert ihr euch auf den Rotwein, ihr habt einen Online-Shop und müsst Bekanntheit erlangen und ich finde das zu Recht, aber wie ist so die Idee?
Die Idee ist, was liegt näher an Tamino, Rotwein, ihm irgendwie eine Schwester oder ein kleines Brüderchen oder so zu geben.
Süß.
Wir haben jetzt dieses Jahr im Herbst begonnen, die Betriebe zu motivieren, einen weißen Tamino auszubauen, wo die Hauptrebsorte Sauvignon Gris ist. Von der Stilistik soll es in eine ähnliche Richtung gehen wie bei den roten Taminos. Im Holzfass ausgebaut, biologischer Säureabbau, 12 Monate auf der Hefe und dann quasi Vermarktung ab nächstem Jahr, bevor der Herbst quasi losgeht. Richtig, das ist so das eine Projekt, also da soll so ein bisschen ein Geschwisterchen kommen, was im weißen Bereich dazu passt. Und das zweite Projekt, was wir Ende Februar auf die Flasche bringen werden, ist ein alkoholfreier Tamino.
Mega!
Der auch aus einem Weißwein-Cuvée, aus weißen Peewees auf den Markt kommen wird.
Die möchte ich auch probieren, bitte.
Spannend. Spannend. Also große Pläne auf jeden Fall. Ich so als Auszubildender und Amateur, ich glaube, richtig spannend wären Blindverkostungen mit denen, die immer diese Augen rollen. Ne? Ja. Also die Augenroller sind, die sollen mal blind verkosten. Ja. Und die sollen nämlich mal solche Flaschen in ihrem Glas haben und mir dann mal sagen, das ist ein Peewee. Ihr beiden, wir müssen nochmal zusammenfassen.
Yes.
Und ich bitte um Ergänzung eurerseits. Also Peewees sind, back to the basic, pilzwiderstandsfähige Rebsorten, sind nachhaltiger im Anbau, weil grundsätzlich, Basti hat es erwähnt, weniger Pflanzenschutz, da widerstandsfähiger gegenüber einigen Pilzkrankheiten heute. Wie du hattest gesagt, Lou, also echter oder falscher Mehltau zum Beispiel. Problem ist, haben wir auch drüber gesprochen, die Rebsorten, trotz der ganzen positiven Aspekte, die Rebsorten kennen die Leute nicht. Und deshalb ist die Vermarktung problematisch, schwer, gängig,
schwieriger auf jeden Fall.
So laufen teilweise dann über Herkunft oder Fantasienamen.
Mhm.
Tamino.
Tamino.
Tamino ist ein gemeinsames Projekt. 15 Betriebe sind mit dabei in Baden-Württemberg mit dem Ziel, ja, so Genuss und vor allen Dingen auch Verantwortung, glaube ich, zu vereinen.
Mhm.
Ja. Und es ist entstanden oder es entsteht eine Rotwein-Cuvée, verschiedene Rotwein-Cuvée mit ganz individuellem Charakter und mit auch ganz individuellem Wiedererkennungswert. Haben wir heute jetzt hier mit den drei Flaschen absolut belegt.
Vor allen Dingen ist es auch, ne, das ist mir auch nochmal wichtig zu erwähnen, es ist halt eine konkurrenzfähige Rotwein-Cuvée, die halt einfach Herkunft, also auch die Herkunft repräsentiert und einfach einen richtig guten, wie du gerade gesagt hast, Wiedererkennungswert hast.
Ich fand's super, Basti. Also mit den drei Flaschen, glaube ich, ist der Beweis komplett belegt worden.
Mhm. Ne?
Du hast sie natürlich sehr gut sortiert, aber dass alle zu dieser Familie, zu der Tamino-Familie gehören.
Ja. Und dann haben wir noch klare Regeln, ne?
Stimmt.
Also 85% Peewee, 80 Hektoliter pro Hektar Ertrag und mindestens 12 Monate Reifezeit vor Markteintritt. Vor allen Dingen halt im Barrique, beziehungsweise im Barrique, Entschuldigung, hast du gesagt Barrique? Jetzt habe ich jetzt hier.
Genau, im Barrique oder im großen Holzfass.
Ja.
Genau, richtig.
Hast du noch was hinzuzufügen zu The Shortness?
Nee, ihr habt es perfekt zusammengefasst.
Vielen Dank.
Genau, wie ihr es gesagt habt.
Na, ich habe eins noch. Ich würde sagen, liebe Leute, verliert die Skepsis, verliert die Ängste gegenüber Peewees und testet einfach
Jonas ist on fire. Das Kind Tamino, genau.
Ja. Voll ganz süß. Bald gibt es ein kleines Schwester oder Brüderchen.
Schauen wir mal, was wird. Genau.
Die Familie wächst.
Ne? Ja.
Und einen haben wir noch. Heute M wie Mehrwegflasche.
Lou's Weinlexikon.
Ich war ja bei euch und wir waren ja unter anderem beim Staatsweingut in Freiburg. Und da durfte ich mich ja dann selber nochmal mit diesen Flaschen vertraut machen. Denn das Staatsweingut Freiburg, das füllt ja ihren Tamino ab in Bierflaschen, ne?
Genau, richtig. Wir haben ein Projekt gestartet, wo wir Peewees in die Bier-Mehrwegflasche 0,5 Liter abfüllen. Und da ist unter anderem auch der Tamino vom Staatsweingut dabei.
Und das finde ich halt, also was mich so fasziniert hat bei dem Projekt Tamino und dann halt auch dieses Engagement der teilnehmenden Weingütern ist, dass man auch wirklich versucht, nochmal Next Step zu denken. Also es geht nicht nur um den Anbau von Peewees und der Nachhaltigkeitsgedanke bei den Peewees, sondern auch, okay, was sind denn noch Stellschrauben, die wir irgendwie enger ziehen können? Und das größte Problem, eines der größten Probleme, die wir haben bei uns in der schönen, weiten, großen Welt des Weins, ist halt eben CO2. Und da gibt es halt verschiedene Treiber und der größte CO2-Treiber ist eigentlich der Fußabdruck der Weinflasche. Und da sprechen wir halt auf der einen Seite über den Transport, also 50% das CO2-Ausstoß geht auf den Transport zurück, also auf das Gewicht der Flasche. Aber da ist halt eben die Herstellung der Flasche noch gar nicht mit eingerechnet. Und wir hatten ja auch darüber schon mal mit Professor Dr. Rainer Schulz, also meinem Ex-Professor aus Geisenheim, gesprochen. Und eines der großen Probleme, die wir halt eben haben, ist, dass es in Deutschland halt eben noch kein einheitliches Mehrwegsystem für Weinflaschen gibt. Und einzelne Betriebe, wie zum Beispiel Staatsweingut Freiburg, gehen da halt einfach ja neue Wege und füllen halt ihren, also machen nicht nur Piwi-Weine, ja, und machen Tamino, sondern füllen ihre Piwi-Weine halt eben auch noch in Bierflaschen ab. Und das ist halt ein riesiger Vorteil, weil das Mehrwegsystem für Bier halt eben schon längst existiert. Und ein weiterer Vorteil ist halt eben auch, dass das natürlich auch, wie sagt man, lichtgeschützte Flaschen sind, ne? Also das kommt ja auch noch on top. Also es ist wirklich eigentlich durchdacht. Aber auch da, Jonas, muss man natürlich auch die Konsumenten und Konsumentinnen an die Hand nehmen, weil dann sagen die halt so, was ist das denn? Warum ist der Wein in Bierflaschen, ne?
Schreibt uns doch euren Eindruck bzw. eure Erfahrung mit Piwis an cheers@edeka.de oder am besten hier gleich posten bei uns im Podcast, zum Beispiel bei Spotify, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Und vor allen Dingen haben wir gesagt, probiert's mal aus. Ja. Probiert mal den Tamino aus.
Ich probieren geht über Studium.
Basti, ich mache mir die ganze Zeit Gedanken, wie könnte denn so eine kleine Schwester heißen? Ne? Also das, ich habe so, kam so auf einen Namen wie Seluna vielleicht, ja. Eliora.
Besser noch Schluck?
Du meinst, dann geht die Namensfindung und das Brainstorming besser?
Dann geht das Brainstorming dann richtig los.
Basti, es hat richtig Spaß gemacht.
Vielen Dank, dass ich heute bei euch sein konnte.
Vielen Dank, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast und danke für den Exkurs ins Thema Piwis. Und ich bin gespannt, wo die Reise mit Tamino hingeht. Ich bin auf jeden Fall Fan.
Ja, ich drücke die Daumen.
Yes.
Vielen Dank.
Ja, dann sag ich Cheers.
Cheers.
Bis nächste Woche.
Schreibt
mal in die Shownotes, ob ihr schon mal Wein aus Bierflaschen gekostet habt oder auch vielleicht sogar der Bag-in-Box und was so eure Meinung zum Thema Piwi ist.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.